SWR 2 Forum.
Ist Fliegen Sünde? Die Luftfahrt am Pranger. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. An einem einzigen Tag bewegen sich in bzw. über Deutschland 10.000 Flugzeuge. Die Zahl der Passagiere hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Wir sind jetzt bei 120 Millionen pro Jahr. Und es werden immer mehr. Die Europäische Organisation für Flugsicherung, Eurocontrol, rechnet mit einer Zunahme von 50% in den nächsten 20 Jahren. In diesen Zahlen stecken, wie in allen Dingen, Fluch und Segen zugleich. Es fällt aber auf, dass die Fliegerei heute vor allem von Umweltaktivisten besonders lautstark verflucht wird. Die heilige Greta, die berühmteste 16-Jährige der Gegenwart, reist zu ihren Auftritten von Schweden in die Schweiz und von Rom nach London ostentativ mit dem Zug und fordert, dass es alle anderen genauso machen, weil Fliegen angeblich so klimaschädlich ist. Ob es das wirklich ist oder nicht, werden wir in dieser Sendung nicht klären können. Aber der Schweizer Journalist Alex Bauer hat in einem Artikel in der Weltwoche neulich ein paar Fragezeichen bei diesem Thema angebracht, die er uns jetzt erläutern mag. Herr Bauer, Sie schreiben, die Verteufelung des Flugzeugs durch die Ökobewegung sei unbegründet. Warum?
Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass, wenn wir das weltweit sehen, die Fliegerei einen ziemlich kleinen Beitrag leistet zum CO2-Ausstoß, also gemäß internationaler
3% habe ich gelesen.
Ja, so 2,6-3%. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man das berechnet. Das ist das eine, aber es gibt etwas ganz Grundsätzliches, und wenn wir das CO2 bekämpfen wollen, dann müssen wir nicht die Fliegerei bekämpfen, sondern wir müssen das CO2 bekämpfen. Und das heißt, wir müssten eigentlich neue Arten von Treibstoff entwickeln. Das müsste eigentlich die Vorgabe sein. Aber diese Fliegerei zu verteufeln und zu bekämpfen, es ist unbegründet und es wird auch nicht funktionieren. Es bringt nichts. Mhm.
Ja, da stecken eine Menge technische Aspekte natürlich drin. Schauen wir mal, ob wir genügend Fachwissen aufbieten, um dem nahe zu kommen. Mit uns diskutiert heute der Politologe und Soziologe Andreas Knie. Er ist Professor an der Technischen Uni Berlin und forscht am Wissenschaftszentrum Berlin, vor allem zum Themenbereich Verkehr und Mobilität. Herr Knie, Sie haben über den Dieselmotor promoviert, der soll ja jetzt verboten werden, und Sie haben auch schon verlangt, Inlandsflüge zu verbieten. Ist die Verbieterei nicht genauso schlimm wie die Fliegerei?
Naja, Verbote sind im Verkehr das Brot und Butter sozusagen. Also wenn wir im Verkehr nichts geregelt hätten, da hätten wir tatsächlich ganz schlimme Umstände. Das heißt, wir verbieten oder gebieten oder organisieren und strukturieren im Verkehr eigentlich alles. Und da ist die Frage, wie wir das tun. Und vielleicht da nochmal eine Zahl, es sind tatsächlich 4,5% CO2-Anteil im Moment im Flugverkehr, massiv steigend im Übrigen. Das ist aber die aggregierte Zahl. Wenn man aber seine eigene persönliche CO2-Bilanz mal aufmacht, dann wird man schnell erkennen, dass ein Flug alles verhagelt. Alles. Also ein Flug in die Karibik ist ungefähr so viel wie 4 Jahre Autofahren. Das heißt also, wenn man tatsächlich das Thema Klima ernst nimmt, wenn man das Thema eigene CO2-Bilanz in diesem Kontext ernst nimmt, dann muss man sich überlegen, was man für Alternativen hat. Und da ist das Fliegen sicherlich eine wunderschöne Sache, da werden wir sicherlich noch mal drüber reden. Aber die Frage ist, wo haben wir jetzt schon Alternativen? Und die haben wir zumindest in Deutschland, innerdeutsch, mittlerweile gut. Wir können ohne Flugverkehr auskommen, denn es sind ja nicht nur die CO2-Bilanzen, sondern sind auch die Schadstoffbilanzen, die in dieser großen Höhe unglaubliche Schäden auslösen, über die wir noch gar nicht richtig aufgeklärt sind.
Ich greife mal gleich die Formulierung von Andreas Knie von der wunderschönen Sache auf, weil das ist auch ein Aspekt, den wir hier in den Blick nehmen wollen. Die Luftfahrt ist ja eigentlich eine der ganz großen technischen Errungenschaften. Ja, die Erfüllung eines Menschheitstraums, kann man sagen. Man kann es gar nicht pathetisch genug sagen, weil es nicht nur um den Transport von A nach B geht, sondern auch um die Art der Fortbewegung selbst. Hasso Spode sitzt mit uns in der Runde als Historiker. Sie sind Professor für historische Soziologie und leiten in Berlin das historische Archiv zum Tourismus. Würden Sie sagen, der Lustgewinn wiegt den Klimafrevel auf?
Also moralische Fragen können wir im Laufe der der Diskussion nochmal klären. Ich will erstmal zurückblicken. Sie haben zu Recht gesagt, ein alter Traum der Menschheit. Denken Sie an den Aufriss, den die Brüder Montgolfier dann mal gemacht haben oder als die ersten Zeppeline über den Städten waren. Da sind die Menschen rausgerannt, haben gewunken. Das geht weiter bis in die späten 50er Jahre. Da kam die Boeing 707. Das Düsenzeitalter begann. Jet Set, ja, Gunther Sachs und James Bond, der Duft der großen weiten Welt, das war Fliegen, ein elitäres Vergnügen. Der Umschlag passierte dann in den 70er Jahren. Der hat einen technischen Aspekt, ja, nämlich den Jumbojet, der plötzlich ungefähr 5-6 Mal so viele Passagiere wie eine Propellermaschine beförderte. Plötzlich war Fliegen für Kreti und Pleti möglich. Und was zuvor also einer Elite vorbehalten war, wurde dann demokratisiert. Und seitdem hat die Luftfahrt ein Imageproblem. Es kommt plötzlich ins Bewusstsein, welche ökologischen und sonstigen Kosten mit dem Fliegen verbunden sind. Das gibt eine ganz eigenartige Koinzidenz übrigens. Und vielleicht war es auch gar kein Zufall, dass zur selben Zeit eben in den 70er Jahren durch die Ölkrise, denken Sie auch Club of Rome, Grenzen des Wachstums, wir haben einen riesigen Umschlag in der Grundmentalität vom Zukunftsoptimismus zur Zukunftsangst in den 70er Jahren. Und diese Angst ist uns seither treu geblieben, besser gesagt, sie ist ständig gewachsen. Und das Flugzeug wiederum fungiert dabei ständig als ein Symbol, nicht wahr? Es steht jetzt nicht mehr für die schöne neue Welt, sondern für die Zerstörung der Welt. Es ist nicht mehr Hoffnung, die mit dem Flugzeug verbunden ist, sondern Verzweiflung, ja? Früher war man ganz stolz, ach, ich bin mal geflogen. Die Lufthansa hatte zum Beispiel kleine Anstecknadeln verteilt an die Passagiere. Die hat man sich dann ans Revers geheftet, den Kranich der Lufthansa. Aha, sie sind mal geflogen, nicht wahr? Und heute importieren wir stattdessen ein neues Wort aus Schweden, nämlich die Flugscham. Und da denke ich, da müssen wir mal gucken, wie denn dieser mentale Umschwung zu erklären ist, der weit über die tatsächlichen ökologischen Probleme hinausweist. Ne? Meines Erachtens steht das im Kontext einer generellen Ablehnung von Massenmobilität in den Bildungsschichten.
Hasso Spode hat jetzt schon den großen Umbruch erwähnt, der mit dem Jumbo aufkam. Man könnte sagen, noch 10 Jahre vorher überhaupt der Beginn der Economy Class. Der große Umbruch unserer Zeit jetzt ist ja eigentlich die Billigfliegerei. Das ist ja nochmal was anderes. Das heißt, die enorme Ausweitung, ganz neue Schichten wurden da erschlossen. Und im Grunde ist es doch eine Demokratisierungsbewegung. Ist doch toll, Herr Knie, oder?
Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Traum, mit dem Flugzeug umherzufliegen, wirklich wunderbar ist. Und wir können es ja im Chicago-Abkommen von 1944 wunderbar lesen. Das ist ein Dokument der Freiheit, wo sich alle Staaten verpflichtet haben, die Luft möglichst frei zu halten. Dort hat man die Regeln ersonnen. Dort hat man vor allen Dingen eins ausgedacht: Der Luftverkehr soll überhaupt nicht mit irgendwelchen Abgaben belastet werden. Das haben wir heute noch. Und deshalb haben wir keine Kerosinsteuer. Deshalb haben wir im internationalen Flugverkehr noch nicht mal Mehrwertsteuer. Das muss man sich mal überlegen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich möglichst viele Menschen fliegen konnten. Das ist wunderbar. Also Analogie haben wir beim Auto. Alle konnten sich nachher ein Auto leisten. So, und jetzt ist wie immer im Leben, wenn die Dosis nicht mehr stimmt, dann müssen wir was tun. Ne? Aspirin ist gut, aber eine ganze Dose Aspirin ist eben nicht gut. Und so haben wir jetzt das Fliegen quasi zum Busverkehr montieren lassen. Und das ist zu viel. Das ist zu viel für die Umwelt, das ist zu viel für die Infrastruktur, das ist zu viel von allem. Und da müssen wir mal überlegen, was ist das richtige Maß? Und deshalb sagt ja keiner, keiner plädiert für ein vollkommenes Verbot, sondern wir müssen Maß halten. Das ist ja insgesamt ein, glaube ich, ganz zivilträchtiges Unterfangen. Und deshalb sagen wir, wir müssen auch den Flugverkehr mit den Auflagen und mit den Steuern belegen, wie alle anderen Verkehrsträger auch. Das heißt, Mehrwertsteuer einführen, Kerosinsteuer einführen, dann hätten wir schon mal andere Preise und dann würde sich das mit dem Fliegen natürlich etwas relativieren. Und da auch noch mal eins, die Untersuchungen zeigen eindeutig, die Billigfluglinien werden vor allen Dingen von Menschen genutzt, die viel Geld haben, die überdurchschnittliche Einkommen haben. Die wirklich Armen fliegen bis heute nicht.
Also letzteres würde ich gleich bezweifeln. Wir haben in der Schweiz sehr viele Emigranten, die zum Beispiel aus dem Balkan kommen und die fliegen einfach auch mal gerne. Es ist heute auch so, dass Leute aus der Unterklasse, die können sich Urlaub leisten. Ich weiß nicht, die gehen halt dann vielleicht nicht auf die
Seychellen,
sondern die fliegen in die Heimat zurück. Türkei. Und ich meine, zuerst, ja, wenn wir mal keine Steuern haben, ist das mal etwas Gutes. Das gefällt vielleicht den Politikern nicht, aber ich finde das eigentlich grundsätzlich ist es mal eigentlich etwas ein positiver Zustand. Wenn Sie jetzt das Fliegen verteuern, dann ist das eigentlich den höheren sozialen Schichten, denen ist das egal. Die sind dann wieder im Jetset unter sich und sie bestrafen eigentlich die unteren Schichten. Und ich finde das eine höchst asoziale Einstellung. Es ist eine arrogante Einstellung.
Also da muss ich heftig widersprechen. Also jedenfalls die Zahlen in Deutschland sehen eindeutig vor, dass die geringeren Einkommensschichten nicht fliegen. So, es gibt immer Migranten, das haben sie in der Schweiz viel, viel mehr, so viel haben wir in Deutschland nicht, die dann zurück in die Türkei zum Beispiel bei uns auch fliegen. Das ist sicherlich ein Spezialthema, aber ansonsten, die berühmten unteren Einkommensschichten nutzen die Flugzeuge nicht und deshalb können die, die jetzt für 48 Euro mal von Berlin mal ratzfatz nach Milano fliegen, die haben ein viel höheres Einkommen zur Verfügung, können viel mehr bezahlen und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Eine Frage der Gerechtigkeit, warum soll die Eisenbahn so hohe Belastungen zahlen, wenn der Flug völlig frei ist. Das können wir in einer modernen, demokratischen Welt uns nicht mehr erlauben.
Ja. Also wenn ich ganz kurz noch mit diesen 48-Euro-Flügen, da werden einfach die Flieger gefüllt, das ist eine Optimierung und diese Tickets würden einfach sonst nicht verkauft. Also eigentlich ist ja diese Billigangebote sind heute da, weil man eigentlich die Flieger besser auffüllt und das ist etwas Gutes. Und wenn Sie da jetzt diese Flieger also nicht mehr diese Belegungsraten haben, da sparen Sie kein Gramm CO2 ein damit.
Okay, Hasso Spode wollte, glaube ich, was sagen.
Ja, irgendwie hat sich ja dann eine nette Kontroverse entwickelt. Es geht einmal um Gerechtigkeit und einmal um Umwelt. Und irgendwie haben sie beide Recht und sie haben beide Unrecht. Also es ist in der Tat so, dass das Fliegen eben abgabenfrei ist und damit einen Systemvorteil hat gegenüber allen anderen Verkehrsträgern. Und da, denke ich, wäre es auch ein Akt der Gerechtigkeit, einfach Waffengleichheit herzustellen. Das ist das eine. Und ich stimme Herrn Knie auch völlig damit überein. Als alter Aristoteliker sage ich, wir brauchen den Mittelweg. Das hieß bei den Griechen die Mesotes. Man muss also irgendwie sehen, dass man mit den Dingen vernünftig umgeht. Und wenn es also ein hypertrophes Wachstum in irgendeinem Bereich gibt, dann kann man auch ein bisschen mit dem Daumen draufdrücken. Umgekehrt, aber Herr Bauer, natürlich haben Sie auch recht, es ist so, dass Fliegen inzwischen demokratisiert ist. Das ist ein langer Prozess, der in den 70er Jahren eingesetzt hat und den wir jetzt immer noch nicht ganz abgeschlossen haben. Aber genau diese Demokratisierung des Fliegens hat dazu geführt, dass die, ich sag mal, die Hipster-Milieus, die gut verdient in den Innenstädten wohnen und mit dem Fahrrad ihre täglichen Wege problemlos erledigen können, aber dann im Urlaub geht's nach Nepal oder Botswana, nicht wahr, wo man dann im Null-Energie-Hotel logiert und dann sich da auf die Schulter klopfen kann. Da würde ich in der Tat sagen, ist ein ganz bekannter sozialer Mechanismus, den ich grundsätzlich aus der Tourismusgeschichte immer wieder beobachten muss. Mhm. Sobald Dinge den Massen zugänglich werden, werden sie plötzlich moralisch in Frage gestellt. Insofern ist es natürlich eine ganz schwierige Gratwanderung. Ja? Einerseits ist da so die Abwehr ja gegen diese Kreti und Pleti, die sich da ins Flugzeug zwängen, das wollen wir, vor allen Dingen Malle ist ja nun sozusagen, und dann fliegen die da an die Schinkenstraße, nicht wahr, wie schrecklich. So, andererseits aber eben in der Tat ist zu fragen, ob zumindest in kürzeren Distanzen das Flugzeug nicht ersetzbar ist durch andere Verkehrsträger, insbesondere durch die Bahn. Herr Knie hat den Vorschlag gemacht, also Inlandsflüge, da muss man sagen, die DDR, nicht wahr, es war ja nicht alles schlecht sozusagen, die Interflug hat schon in den 18 Jahren den Inlandsflug eingestellt und durch die Eisenbahn ersetzt. Ja. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Also das macht allerdings durchaus Sinn für kürzere Distanzen, zumal wir rechnen ja diese verbrauchten Kerosin oder ausgestoßenen Ausstoße CO2 grundsätzlich immer nach dem Flugkilometer. Man muss aber bedenken, dass Kurzflüge natürlich relativ viel höhere Verbräuche haben als Langstreckenflüge. Insofern denke ich, kann man Herrn Knie durchaus zustimmen, da kann man darauf verzichten. Nach München kommen wir inzwischen auch gut mit dem Zug.
Also diese Gratwanderung, von der Hasso Spode da eben gesprochen hat, das ist ja im Grunde das, was es auch interessant für uns macht, dass man darüber diskutieren kann, weil es handelt sich um Steuerungsmaßnahmen. Und die haben, wie alle Steuerungsmaßnahmen, natürlich immer Nebenwirkungen. Und deswegen müssen wir das differenziert betrachten. Also zum Beispiel, Herr Knie, wenn Sie sagen, ja, das ist mit der Steuerschraube. Wenn wir jetzt in Deutschland oder EU-weit, wäre ja wahrscheinlich dann so nötig, Kerosinsteuer erheben würden, dann würden die Flugzeuge irgendwo zum Auftanken nochmal runtergehen. Ja? Also Katar und Dubai würden da sicherlich nicht mitmachen, sondern davon profitieren. Das sind dann schon wieder die Nebenwirkungen von diesen Steuerungsprozessen.
Das wissen wir ja alles gar nicht. Also nochmal kurz, immer eins nach dem anderen. Also das mit den Kapazitäten, mit dem Yield Management, wie das so schön neudeutsch heißt. Wenn ich natürlich viel zu viele Flugpaare aufbaue, wir erleben das gerade wieder zwischen München und Berlin von der Lufthansa, um diesen Markt mir wieder zurückzuerobern, das muss man sich gerade mal vorstellen, da werden wieder Flugkapazitäten angeboten, die dann natürlich befüllt werden müssen. Die bräuchte die Lufthansa gar nicht. Und die Lufthansa kann hier mit der Bahn unter Bedingungen konkurrieren, die einfach nicht gerecht sind. So, das ist erstmal ein Punkt. Deshalb könnten wir den Inlandsflug in Deutschland ohne Einschränkung von Bequemlichkeiten oder von wirtschaftlicher Prosperität einschränken und wir hätten sehr viel gewonnen. So, zum internationalen Bereich. Natürlich könnte die EU eine internationale Vereinbarung schaffen und sie könnte natürlich auch für die EU beschließen, natürlich die Mehrwertsteuer einzuführen. Natürlich könnte sie das. Ohne Probleme. Und was wir dann an Nebenbedingungen oder Nebenwirkungen bekommen, das müssen wir uns dann mal anschauen. So, und wir sehen auch, dass natürlich große Konzerne, wir sprechen ja auch mit denen, natürlich sehen, dass die Flugbelastungen nicht nur den Stressfaktor der Mitarbeiter erhöht, sondern natürlich auch ist jedes Unternehmen mittlerweile sehr darum bemüht, sein CO2-Image aufzupolieren. Deshalb denken große Unternehmen, übrigens auch große Universitäten, gerade intensivst darüber nach, wie man die Menge der Flugbewegung reduzieren kann. Nicht einstellen, sondern reduzieren, auf ein Maß zurückzuführen, das weder dem Klima noch den Menschen schadet. Denn es ist auch kein wirkliches Vergnügen, mal kurz eine Keynote in Mexico City, dann mal schnell wieder rüber jetten, dann weiter nach Asien zu fliegen. Das hat sich so eingespielt, weil eben es ja alles nichts gekostet hat. Die Widerständigkeit des Raumes ist ja so runtergegangen, dass wir uns quasi die Welt wirklich als Dorf vorstellen. Und das schlägt jetzt langsam zurück. Wir müssen also da wieder zu einem Maß zurückfinden, dass weder die Umwelt noch uns selbst so in der einer Form, wie wir es jetzt haben, gefährdet.
Ja, aber wissen Sie, Herr Knie, also ausgerechnet diese Kreise, diese ja offene Grenzen und internationale Verbrüderung fordern, ausgerechnet diese Kreise haben etwas dagegen, wenn die Menschen dann wirklich reisen und sich treffen. Also da sehe ich erstmal einen riesigen Widerspruch. Aber kommen wir doch nochmal zurück, ich meine, zu diesen gleich langen Spießen, die Sie erwähnt haben. Die Eisenbahn, die wird zumindest in der Schweiz, und ich glaube, es ist in Deutschland nicht anders, also hochgradig subventioniert. Also die zahlen nicht bloß keine Steuern, die Eisenbahn wird subventioniert. Was den Straßenverkehr anbelangt, so ist es in der Schweiz so, dass da haben wir Steuern, der finanziert sich aber zu einem großen Teil selber. Die Fliegerei finanziert ihre Infrastruktur selber. Also dann müssen wir wirklich auch nochmal die Ökobilanz anschauen. Die ist zum Beispiel in der Schweiz bei der Eisenbahn relativ gut, weil wir weitgehend CO2-freien Strom haben mit diesem Atom-Wasser-Mix, den wir in der Schweiz haben, 40% Atom, 60% Wasser mehr oder weniger, ist in Deutschland, aber ist der Strom ja nicht
wir
so
wahnsinnig. Wir fahren mit Kohle und Gas.
Ja. Und da müssen Sie dann genau rechnen. Also da sind Sie mit einem voll belegten Flugzeug, haben Sie möglicherweise unter Umständen eine bessere Ökobilanz als mit einem schlecht belegten Eisenbahnzug. Das ist das eine. Und dann, ich meine, die Fliegerei, die hat auch immer in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte gemacht. Wir haben heute, also letztes Jahr war bei Swiss, das Lufthansa-Gruppe, die rechnen mit im Schnitt mit 3,2 Liter Kerosin pro Passagier. Und wenn Sie dann noch berechnen, dass Luftstrecke ist ein Drittel kürzer als Landstrecke. Und ich meine, Sie brauchen keine Schienen, Sie müssen die im Winter nicht räumen, Sie brauchen keine Fahrleitungen. Ich will damit sagen, das Flugzeug hat eine viel bessere Ökobilanz, als die da hingeredet wird.
Also ich bin ja hier, ich lande hier in einem Fachgespräch, wo sich um Gramm, um Prozent gestritten wird. Ich bin aber als Geisteswissenschaftler eingeladen worden und möchte auch mal was vielleicht Grundsätzliches dazu sagen. In der ganzen Debatte geht es nämlich immer um die Mobilität der anderen. Da wird nämlich dann eben Verzicht gebracht. Genau deshalb haben Sie ja jetzt eben moniert. Völlig verloren gegangen sind die Relationen, die wir doch eingangs schon angesprochen haben. Da war von 3% der CO2-Belastung die Rede. Herr Knie hat irgendwie das Doppelte genannt ungefähr. Gut, mein Gott. Aber wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen, es wird ja als ein Datum genommen, dass die CO2-Belastung unseren Weltuntergang irgendwie hervorruft. Da müssen wir mal vielleicht wissenschaftskritisch herangehen. Was bedeutet denn diese Debatte? Die haben wir uns jetzt hier heute, bis jetzt jedenfalls, diesen Schuh völlig kritiklos angezogen. Wir sollten vielleicht mal weiter gucken, was ist denn eigentlich die Rolle der Wissenschaft, die uns das ja vorgibt, dass wir eben CO2 einsparen sollen. Und ich denke, es gibt einen Riesenirrtum über die Wissenschaft, über die Funktion der Wissenschaft. Die Wissenschaft, die soll die Welt nicht verbessern, sondern sie soll uns helfen, die Welt zu verbessern. Das ist ein Riesenunterschied. Und hier haben sich inzwischen die UNO, wie heißt die, ICPP da oder IPCC, die von den, ja, danke schön, die haben sich ja zu einer NGO praktisch, zu einer politischen Organisation gemausert. Und das ist genau das, was Wissenschaft nicht tun sollte. Ich gehe nochmal zu John Stuart Mill zurück. Wissenschaft soll klären, was ist. Sie soll uns nicht sagen, was sein soll. Das müssen wir nämlich diskutieren. Und wir haben genau im Gegenteil später, dann 20 Jahre später, schreibt Karl Marx, die Philosophen sollen die Welt nicht erklären, sie sollen sie verändern. Es ist genau das Gegenteil. So gesehen ist heute die Klimaforschung, die ganzen Experten, das sind wunderbare Marxisten, aber grottenschlechte Wissenschaftler. Sie sind nämlich Leute, die sich ethische und politische Kompetenzen anmaßen, die der Wissenschaft gar nicht anstehen. Da gibt's andere Leute, die sich darüber Gedanken machen sollen. Und sie schlüpfen in die Rolle der Priesterschaft. Das ist genau das, was Robert King Merton vor 50 Jahren sagte. Sie nehmen sich eine erborgte Autorität. Und da bin ich sehr dagegen. Und wir müssen grundsätzlich mal die Rolle der Wissenschaft in dieser ganzen Debatte diskutieren und nicht immer um Prozente, wie viel Prozent. Ich meine, Gott, wenn wir hier sitzen den ganzen Tag, da haben wir auch schon mal 500 Gramm oder vielleicht sogar ein Kilo CO2 produziert nur durchs Atmen. Und diese Fragen, denke ich, sollten wir hier in einer mehr geisteswissenschaftlichen oder kulturorientierten Sendung vielleicht ein bisschen hinten anstellen und uns da nicht um Zahlen streiten, sondern mehr darum streiten, welche Rolle spielt hier eigentlich die Wissenschaft in der ganzen Debatte und was bedeutet es eigentlich, wenn Greta Thunberg ganz offen sagen, ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Das ist ja, glaube ich, so ein Buch, was sie sogar einfach verfasst. Das ist dann Moral Panic. Moral Panic. Ja, und das ist nicht gut. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber für Debatten.
Also ich will Ihnen gleich gestehen, dass ich mich vor der CO2- und Prozentdiskussion wirklich sehr gerne drücke an diesem Ort. Und zwar einfach deswegen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir das nicht klären werden in dieser Sendung, weil die ganze Klimadiskussion natürlich auf Hypothesen beruht, die man glauben oder nicht glauben kann. Und das IPCC als tatsächlich sehr respektables wissenschaftliches Gremium schreibt Berichte, die kein Mensch liest. Was es immer nur gibt, sind die Zusammenfassungen zuhanden der Politiker, in denen manchmal tatsächlich das Gegenteil steht von dem, was dann im großen Bericht steht. Manche Wissenschaftler weisen darauf hin, nein, Moment, das gibt noch viel mehr Kautelen, die berücksichtigt werden müssen. Und schon sind wir wieder in einer neuen Prozentdiskussion, die wir hier natürlich nicht führen können. Und wir wollen über das Fliegen sprechen. Wir wollen über etwas sprechen, was im Grunde mythische Denkfiguren und avancierteste Technologien zusammenbringt. Ein hochspannender Bereich. Die Schifffahrt generell ist ja dem Transzendentalen verbunden und die Luftschifffahrt insbesondere. Nicht zuletzt deswegen, weil die Flugzeuge ja sogar in dem klassischen Bildraum des Heiligen verkehren, dem sogenannten Himmel. Also, jetzt ist der Geisteswissenschaftler hoffentlich ein bisschen besänftigt. Und wir können noch mal.
Ja, aber also nochmal zurück. Wir können auch die Rollläden runterlassen und eine Flasche Rotwein aufmachen. Und eine Wissenschaft, die nicht normativ eingehangen ist, ist eine verlorene Wissenschaft. Also so viel Positivismus kann ich an einem Tag schlecht vertragen. Wir können über Prozente können wir streiten, aber wir können jetzt nicht so tun, als ob es keinen Erkenntnisgewinn in den letzten 50, 60 Jahren gäbe. Und der heißt einfach, dass die Ökobilanz eines Flugverkehrs deutlich schlechter ist als der eines Zugverkehrs.
Das immer noch besser
ist,
als das
da
Internet.
Da ist nicht die Welt. Da brauchen wir jetzt hier nicht an irgendwelchen Ökostromteilen. Nein, das ist das, Herr Bauer, das ist, ich weiß nicht, 40, 60 Jahre ist das berechnet und es ist auch in Deutschland wird es sehr genau berechnet und der Besetzungsgrad wird berechnet, die bilanziellen Formen der Energiebereitstellung werden berechnet und das wird auch nicht nur vom Umweltbundesamt berechnet, das wird von vielen unterschiedlichen Menschen berechnen.
Ja.
Die Ökobilanz eines Flugzeuges ist deutlich schlechter. So, das ist das eine. Wie
kommt drauf an, wie man es betrachtet, Herr Knie, oder?
Nein. Es gibt ein paar Wahrheiten.
Also die CO2-Bilanz beim Straßenbau mit dem vielen Beton, der da für die Tunnel alles verbreitet wird.
Ja, jetzt kommt auch nochmal das Zweite, das müssen wir auch drüber reden, das ist natürlich, wer bezahlt was, da haben Sie völlig recht, dass der Verkehr mit Infrastruktur teuer ist und insbesondere der Schienenverkehr natürlich von uns Steuerzahlern alle finanziert wird, das gilt übrigens für den Autoverkehr auch, da auch nur mal eine Zahl, etwa der Autoverkehr kostet in Deutschland etwa 90 Milliarden und davon zahlt der Steuerzahler, also die direkten Steuer von Mineralölsteuer und Kfz-Steuer 55 Milliarden, also der Autoverkehr finanziert sich nicht, der Flugverkehr finanziert sich übrigens inländlich auch nicht selbst. Das können Sie in Deutschland an den vielen schönen Regionalflughäfen, die jetzt zum Teil auch fast zwei Drittel ist, schon fast Insolvenz auch erkennen. Da ist sehr viel Subventionierung dabei. Das heißt also, auch da zahlt der Flugverkehr nicht das, was er eigentlich kostet. Ganz im Gegenteil, wenn Sie in Berlin jetzt eine Fluglinie eröffnen würden und sagen, ich fliege nonstop in die USA, würden Sie tatsächlich vom Berliner Senat noch Geld dazu bekommen, weil wir im Moment als Berliner Hauptstadt, ja, also als Hauptstadt Deutschlands, keinen Nonstop-Flug in die USA haben. Und das möchte der Berliner Senat ändern. So, da sind wir jetzt wieder bei der kulturellen Bedeutung des Fliegens. Natürlich sind, um das auch nochmal als Soziologe zu sagen, völkerverständigende Dinge gut. Das Chicago-Abkommen war wunderbar. Die Leute sollten sich treffen, die Leute sollten miteinander Austausch üben, die Leute sollten sich kennenlernen. Wer sich kennt, der führt in der Regel keinen Krieg. Da bin ich völlig bei Ihnen. Da sind wir uns auch alle, glaube ich, einig. Die Frage ist, in welchem Umfang machen wir das und wie machen wir das? Ist Völkerverständigung, wenn wir für 88 Euro nach Domrep fliegen oder wenn wir irgendwo in etwa in Enklaven fliegen, wo wir mit der Bevölkerung gar keinen Austausch pflegen, wenn wir uns in irgendeinem Pool liegen, nur weil das Wetter da ein bisschen besser ist? Also welchen kulturellen Vorteil hat das Fliegen um jeden Preis? Darüber können wir gerne reden. Und ist das denn wirklich völkerverständlich? Oder haben wir da Alternativen? Und was ist zum Beispiel auch mit den vielen ökonomischen Verflechtungen, die wir haben, mit der Globalisierung? Ist die tatsächlich auf die Flugbewegung in der Form angewiesen oder gibt es da auch Alternativen? Das sind ja die Fragen, die sich im Moment tatsächlich Unternehmen stellen. Oder wir als Wissenschaftler haben zum Beispiel das Problem, dass Reputation, die wir haben wollen, natürlich an möglichst vielen Einladungen aus internationalen Welten bestehen. Das heißt, wenn ich einen Vortrag in San Francisco habe, ist das natürlich super. Und wenn ich noch nach Tokio eingeladen werde, ist es noch besser. Und so fliege ich und jette ich hinterher. Mhm. Und deshalb müssen wir überlegen, wie kann man Reputation, wie kann man also Ansehen auch ohne große Einladungen schaffen oder mit weniger großen Einladungen. Es geht also nicht um etwas ganz abzustellen, sondern es geht es zu reduzieren, sodass auch sozusagen auch die Qualität der Beziehung verbessert wird und nicht diese Oberflächlichkeit, das schnelle Hin- und Her-Jetten, wie wir es eben schon gehört haben, das Einzige bleibt, was wir jetzt vom Fliegen tatsächlich noch haben.
Ja, Herr Knie, da bin ich sogar zum Teil bei Ihnen. Also wir sollten und können das wirklich hinterfragen. Ist es wirklich nötig, jetzt an diese Konferenzen zu gehen? Nicht diese internationalen Konferenzen, die unterscheiden sich nicht so sehr von irgendwelchen Badereisen. Das ist oft sehr banal, was da passiert. Also das können wir durchaus hinterfragen. Ich bin einfach dagegen, dass wir das regulieren, dass wir den Menschen vorschreiben, dass sie weniger fliegen sollen. Und vor allem auch, ich meine, dass wir dieses Schlechtreden des Fliegens nicht. Ich meine, Herr Spode hat das übrigens ganz am Anfang angesprochen und hat gesagt, das Image des Fliegens ist schlechter geworden. Ich würde das bezweifeln. Ich meine, wir hatten jetzt in der Schweiz, hatten wir irgendwie Anfang im Frühling ein paar 10.000 Menschen, Jugendliche, die auf die Straßen zogen für diese Klimademonstration. Es gab Riesenwirbel in der Presse, Aufrufe überall. Wenn sie eine Flugshow machen, dann kommen 500.000 Menschen, gehen raus und schauen sich das an. Und da braucht man nicht mehr, da wird kaum berichtet darüber. Und also ich bezweifle übrigens, dass das Flugzeug, dass es diese Faszination verloren hat. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Medienphänomen. Das ist ein bisschen, das wird jetzt einfach schlecht geredet. Ich glaube, in der breiten Bevölkerung ist das anders.
Also Spode, ja, sehen Sie das
was
auch so?
Was Sie hier sehen, ist sehr schön, dieser Vergleich von der Flugschau einerseits und den Anti-CO2- oder Klimademos. Wir haben natürlich einen extremen Bias in der medialen Wahrnehmung, weil die Medien und auch unsere Debatte hier, die wir hier führen, ein Spiegel oder ein Ausdruck der kulturellen Hegemonie dieser Bildungsschichten sind. Und diesen Bias haben wir drin. Wir spiegeln uns alle selbst und pflegen unsere kleinen Differenzen und vergessen dabei sozusagen, dass sehr viele Leute da ganz anders denken. Da bin ich mit Ihnen, Herr Bauer, natürlich. In breiteren Schichten hat das Fliegen immer noch was Faszinierendes. Wir dürfen nicht vergessen, dass von den Deutschen immer noch gut 10-15% noch nie geflogen sind. Wobei, es gab eine sehr, sehr schöne Untersuchung, da hat man das nach Parteipräferenzen geteilt und bei den Grünen waren es 0%. Ausgerechnet die Partei, die also am meisten für Einschränkung des Flugverkehrs ist, sind natürlich die, die am meisten fliegen. Und da sieht man auch diesen Bias, den wir immer haben in der Wahrnehmung. Wir nochmal diese Demos von den Schülerinnen da, Greta Thunberg. Das ist ja ein Chiliasmus. Diese Begeisterung erinnert ja irgendwie ans Mittelalter. Da gab es ja dann Kinderkreuzzüge und sowas. Es gab immer wieder so eine Figuren, die dann auf Riesenbegeisterung bei den Menschen gestoßen sind. Das sind häufig Kinder, Jean d'Arc oder was. Und das, denke ich, zeigt eigentlich das Problem dieser moralischen Panik, die die Mittelschichten befallen hat. Die Unterschicht hat keine moralische Panik. Es sind die Mittelschichten, die auch für so etwas anfällig sind. Und hier wiederum sind es natürlich die Mittelschichten aus Ländern zunächst, die ursprünglich puritanisch geprägt sind. Die Hochburgen dieser Bewegung sind nun mal Skandinavien und die USA. Und das sind sozusagen die alten Bekannten, nicht wahr? Vor genau 100 Jahren, puritanische Weltmission, da ging es darum, dass der Untergang der Welt durch ein ganz anderes Problem hervorgerufen werden sollte, hätte sein sollen, nämlich durch den Konsum alkoholischer Getränke. Die Prohibitionsbewegung, genau diese Zentren, die damals Rassenhygiene, Prohibition propagiert haben, den Untergang der Welt, das größte Problem der Menschheit ist der Alkohol, nicht wahr? Genau diese Gesellschaften sind es, die auch jetzt wieder diese moralische Panik am meisten erfasst hat als Länder. Und soziologisch gesehen, in allen Ländern sind es eben genau diese Schichten, die in den Medien überall, die Bildungsschichten, die da sitzen.
Also lassen Sie uns doch
am meisten fliegen.
Im Rahmen dieser Lenkungsdiskussion, die es ja auch eben ist, ist ja klar, schauen wir doch mal an, bei zum Beispiel Flugstrecken kürzerer Art, wo man sich jetzt echauffiert und sagt, ja, das ist klimaschädlich. Viele Flugstrecken, die werden eingestellt, weil der Zug einfach schneller ist. Also man erlebt es zwischen Köln und Paris, da fährt der Zug einfach gleich schnell als das Flugzeug. Man muss ja immer noch die enormen Eincheckzeiten und vorher rausfahren zum Flughafen, der ist ja auch nicht stadtnah in vielen Fällen und so weiter. Also gibt es noch viel mehr Leerlauf, der addiert sich und zum Schluss stellt der gemeine Verbraucher fest, ja, zeitlich bringt's das nicht. Also nehme ich die Bahn. Zwischen Hamburg und Berlin war ja das gleiche Spiel. Es gibt keine Flugverbindung mehr zwischen Hamburg und Berlin. Es gibt den Zug
da
einfach.
Gab es schon eine Konkurrenz? Darf ich ergänzen? Da gab es schon eine Konkurrenz in den 30er Jahren zwischen der Reichsbahn auf der einen Seite mit dem fliegenden Hamburger, der es in unter 2,5 Stunden geschafft hat, und der Lufthansa. Und die haben sich dann auch preislich versucht zu unterbieten und die Reichsbahn hat gewonnen. Und genauso sind wir hier wieder. Es ist eigenartig, dass man immer wieder dieselben Geschichten machen muss. Aber es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man das lieber dem Markt überlässt, anstatt da dirigistisch rein zu regieren.
Markt regelt da gar nichts. Ne? Also Verkehr ist voller Strukturen. Da ist so viel Regelung drin. Da können wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Und da wird vielleicht mal über Preise was entschieden. Aber das ist natürlich alles voller Regulierungsstrukturen. Und dementsprechend sind die Preise auch keine Marktpreise, sondern das sind natürlich politisch gewünschte Preise, das Fliegen. Und nochmals, dagegen hat ja keiner was gehabt. Das Fliegen sollte ermöglicht werden. Die Leute sollten fliegen. Und in Berlin haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Wir feiern oder haben gerade 70 Jahre Luftbrücke gefeiert. Das heißt, das war für West-Berlin war das Fliegen überlebenswichtig. Also als ich nach West-Berlin kam in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, flog man natürlich wie selbstverständlich über die drei Korridore nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München. Das war das Fliegen. Tempelhof war quasi identitätsstiftend für Berlin-Tegel. Aber man muss ja weiterdenken. Wir haben es gerade mit Hamburg. Man konnte früher nach Hamburg fliegen. Man kann jetzt mit der Eisenbahn viel schneller, übrigens auch von der Bilanz her viel günstiger dorthin kommen. Und so müssen wir schauen, was können wir besser machen, was können wir bequemer und was können wir auch ohne Belastungen organisieren. Und da sind wir in der Schweiz sowieso schon sehr weit, aber in Deutschland mittlerweile auch, dass wir große Entfernungen mittlerweile besser mit der Schiene organisieren können. Und das sollten wir dann auch tun. So, und dann sollten wir keinen falschen Wettbewerb organisieren. Denn die Lufthansa hat natürlich das Problem, wie alle Airlines das Problem, dass eigentlich nur die sogenannten Hub-zu-Hub-Bewegungen, das sind das, was die Airlines haben wollen. Die wollen eben von großen Drehkreuzen an andere große Drehkreuze fliegen. Deshalb gibt es eigentlich nur in Deutschland drei rentierliche Flughäfen. Das ist München und das ist Frankfurt und Düsseldorf. Und das sind die Drehkreuze. Aber die Airlines tun sich sehr, sehr schwer, die Zubringerflüge dort auskömmlich hinzuorganisieren und sind sehr, sehr froh. Und es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und der Lufthansa, was die Destinationen angeht, zum Beispiel von Stuttgart, von Köln nach Frankfurt zu fliegen, zu fahren mit der Eisenbahn. Das wollen die zurückschrauben. Das heißt, es ist auch im Interesse der Airlines, und wir reden ja mit denen auch sehr intensiv, nicht alles mit dem Flugzeug machen zu lassen. Sie machen es im Moment nur deshalb, weil sie sagen, bevor ein Konkurrent mir den Passagier von meinem Heimatflughafen abluchst, mache ich das selber. Würden wir in Deutschland einen generellen innerdeutschen kommerziellen Flugverbotsbeschluss haben, dann hätten auch die Airlines mehr davon und könnten sich auf die großen internationalen Destinationen konzentrieren.
Herr Knie, wer ist wir? Weil Sie gerade sagten, wir reden auch mit denen sehr intensiv. Wer ist wir in
dem Fall? Das Wissenschaftszentrum. Wir natürlich als Forscher. Wir diskutieren ja nicht alleine. Und wie gesagt, wir leben ja gerade hier in der beliebigen Relativierung alles. Es gibt so ein paar Dinge, an die halten wir uns. Und wir würden gerne etwas für die Reduktion des CO2s und wir würden auch gerne was für die Reduktion der Schadstoffe machen, damit wir eine bessere, lebenswerte und übrigens auch leisere Stadt haben. Das gehört auch noch dazu. Und da ist übrigens, Herr Bauer, da muss ich leider auch widersprechen, in den letzten 10 Jahren nicht so fürchterlich viel passiert, was die Technologieentwicklung angeht. Auch da wäre es vielleicht ganz interessant, dass wir dort mal wieder etwas mit Grenzwerten operieren könnten, denn das hat die autoherstellende Industrie zu doch sehr guten Leistungen verführt. Und auch da scheint uns, dass das Fliegen, insbesondere was die Lärmgrenzwerte angeht, nochmal deutlich relativiert werden muss. Und da haben wir ja hier in Berlin auch gerade eine heftige Debatte mit der Eröffnung unseres möglicherweise neuen Flughafens. Wo fliegt er denn her und was für Lärmbelästigung kommt da auf uns zu?
Aber der Glaube an die Eröffnung des Berliner Flughafens wird, glaube ich, offiziell als Religion anerkannt. Ja. Alex Bauer,
Sie sind dran. Ich möchte Herr Knie noch kurz widersprechen mit diesem, ich meine, der Wettbewerb, das ist etwas vom Wichtigsten. Man tut der Eisenbahn überhaupt keinen Gefallen, wenn man sie von Wettbewerb befreit. Im Gegenteil. Ich gebe Ihnen das Beispiel von Japan. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich bin viel mit dem Zug gereist in Japan. Das sind die besten Zugverbindungen in der Welt. Die sind zwar reguliert, aber eigentlich ist die Eisenbahn in Japan privatisiert und sie ist hochrentabel. Und das ist einfach ein super Service, der da geleistet wird. Und ich fahre in Japan für kürzere Strecken lieber mit dem Shinkansen als mit dem Flugzeug. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil sie einen super Service anbieten. Was die Fliegerei anbelangt, es ist eben nicht so, dass eigentlich derart reguliert ist, sondern im Gegenteil, in den 80er, 90er Jahren, da ist das IATA-Preiskartell wurde gesprengt. Es gab eine Deregulierung. Es hat dazu geführt, dass die Fliegerei viel effizienter wurde. Zum einen, dass sie auch erschwinglicher wurde. Und nochmals, also das ist ein Vorteil. Und wenn Sie hier auf Regulierung setzen, dann werden Sie am Schluss einfach viel Bürokratie haben, Sie werden Planwirtschaft haben, Sie werden Leerläufe haben. Und gerade eigentlich, ich meine, in Ostdeutschland hat man ja ziemlich Erfahrungen gemacht, was die Folgen einer solchen Planwirtschaft sind.
Aber Regulierung und Planwirtschaft sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Ja, das würde ich auch Herrn Knie mal in Schutz nehmen. Man kann das so mal kokett sagen, aber Regulierung als solche ist ja nun nicht gleich immer Sozialismus.
Das ist eine Abstufung, aber die Richtung ist dieselbe. Ja.
Lassen Sie uns bei Regulierungsmechanismen doch vielleicht noch einen Moment genauer hinschauen. Denn jenseits von Verbotspolitik gibt es ja sehr viele Entwicklungen, also technische Entwicklungen, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mangels Sachverstand so nachvollziehen können. Aber Herr Bauer hat ja schon darauf hingewiesen, also der Treibstoffverbrauch hat sich seit den 60er Jahren halbiert oder sogar noch mehr reduziert. Es gibt Erwägungen, andere Antriebsformen überhaupt für Flugzeuge zu finden. Was es allerdings im Rahmen von Regulierungen gibt, das würde ja vielleicht schon mal helfen. Das wäre so etwas wie eine Luftraumkontrolle wie in den USA. Single European Sky, SES heißt das Ding. Wir haben im Augenblick 27 Staaten, glaube ich, in Europa. Um ein Flugzeug da durchzuführen, gibt es Luftstraßen, da müssen Umwege geflogen werden und manchmal auch, jeder kennt es, viele Warteschleifen. Und das kann man natürlich durch Regulierung besser in den Griff kriegen. Ein anderes Beispiel ist das Gleitflugverfahren. Ja, also das Flugzeug steigt auf Reisehöhe und sinkt dann mit sehr viel weniger Motorkraft schon lange vor dem Flughafen ab. Das heißt, das ist auch extrem lärmreduzierend.
Und auch der Kerosinverbrauch wird gesenkt. Ja, es gab ja mal zur Jahrtausendwende dieses Bestreben Single European Sky, dass man all die 27 Lufträume über Europa, Schweiz inklusive, obwohl wir nicht zur EU gehören, dass man die zusammenfasst. Und zwar wäre das Vorbild wäre die amerikanische Luftraumkontrolle, die also mit doppelt so viel Flugverkehr, mit den halben Kosten, mit, glaube ich, über 70% weniger Verspätungen, eigentlich viel effizienter organisiert. Also dieser Single European Sky, der sollte bis 2020 eingeführt werden. Leider hat es nicht geklappt. Ich glaube, so wie ich das gehört habe, ist es gescheitert am Schluss, weil die Briten und die Spanier sich über Gibraltar nicht einig werden konnten. Und die französischen Luftkontrolleure, die haben auch ihr geliebtes Streikrecht, sehen die da in Gefahr. Und wir bringen es leider fertig, in Europa zwar die Krümmung einer Banane zu definieren, aber eigentlich eben dieser einheitliche europäische Luftraum, der es ermöglichen würde, also viele Umwegflüge, diese Warteschlaufen eigentlich zu vermindern und eine Effizienzsteigerung auch mit den Anflugverfahren, die weniger Lärmemissionen, weniger Treibstoffverbrauch. Ich glaube, hier wäre eigentlich der richtige Ansatz, dass man eben die Effizienz steigert, weil ich glaube auch, das ist richtig, wir wollen vom CO2, wir wollen wegkommen von fossilen Treibstoffen, wir wollen das reduzieren, das finde ich an und für sich vernünftig. Aber dann müssen wir nicht die Fliegerei bekämpfen, sondern dann müssen wir das CO2 bekämpfen.
Ja, aber da sind wir, Herr Bauer, da sind wir doch wieder bei dem Teufelszeug, was Sie eben schon genannt haben, nämlich bei der Regulierung. Denn von nichts kommt nichts. Ne? Das wissen wir von der Autoherstellerindustrie. Ja, dort wurde nur so freiwillig tut, das sagen die Airlines ja auch und das sagen auch die Hersteller von Flugzeugen. Wir tun das, was politisch dann sozusagen von uns erwartet und wo wir gezwungenermaßen Dinge tun müssen. Deshalb haben wir diese Fortschritte bei der Lärmemission und wir hatten lange Jahre Fortschritte bei den Verbräuchen. Die sind übrigens seit den letzten 10 Jahren stagniert das alles. Das heißt, wir brauchen hier strengere Auflagen. Und dann brauchen wir natürlich auch eine CO2-Beschränkung beim Fliegen. Und dann wird auch tatsächlich intensiver darüber nachgedacht, was ist mit Wasserstoff als Alternative, die ist im Moment am verbreitetsten. Was ist mit batterieelektrischen Flugzeugen? Da geht auch einiges mehr. Allerdings müssen wir das erzwingen. Der Fortschritt muss erzwungen werden. Und es ist übrigens alles voll reguliert. Wenn ich gleich über die Straße gehe, da kann ich auch nicht so einfach über die Straße gehen, wie ich mir das gerne vorstellen möchte, sondern ein modernes zivilgesellschaftliches Verbundsystem basiert in erster Linie auf Regeln. So, und die gelten auch für die Luftfahrtindustrie. Wir müssen sehen, dass wir dieses Chicago-Abkommen von 1944 neu übersetzen. Was heißt Fliegen in einer zukunftsfähigen Welt? Wie viel fliegen wollen wir? Und in der Tat, welche technischen Möglichkeiten brauchen wir noch? Da müssen wir uns zusammensetzen. Da gehört es auch, über die Luftraumregulierung nachzudenken, Unsinnigkeiten zu vermeiden. Aber diesen gemeinsamen Diskurs, den müssen wir nochmal führen, insgesamt international, glaube ich. Und da können wir auch einerseits die kulturstiftende, völkerverständigende Rolle des Fliegens weiter würdigen. Aber die Unsinnigkeit des Fliegens können wir dabei auch reparieren.
Jetzt hat Alex Bauer schon so ein schweizerisch maßvolles Schlusswort gehalten vorhin. Und da dachte ich, das würde anschließen an das, was Sie, Herr Knie, zu Beginn gesagt haben, in Sachen Maß halten. Das war Ihre Formulierung. Und dann kommen Sie wieder und sagen, der Fortschritt muss erzwungen werden. Das ist so eine tolle, steile These, über die wir fast noch ein zweites Forum machen müssten. Auf alle Fälle war dies jetzt das SWR2-Forum Ist Fliegen Sünde? Über die Luftfahrt am Pranger. Und ich danke meinen Gästen, Alex Bauer, er ist Journalist bei der Weltwoche in Zürich, Professor Andreas Knie, Soziologe beim Wissenschaftszentrum Berlin und Professor Hasso Spode, er ist Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.